Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Plötzlich Trainer, die neuen Aufgaben des Nuri Sahin.
Verzweifelt gesucht, wie der DFB sich eine echte neuen backen will.
Raus aus der Misere, die nötigen Konsequenzen nach dem Medaillendesaster von Tokio.
Mittelmaß oder zurück an die Spitze? Die deutschen Handballfrauen vor einem beschwerlichen Weg.
Das sind sie am heutigen Donnerstag, die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's Top und Flop und die Ereignisse bzw. ein besonderes Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und das tut den Engländern so weh. Der Didi Day wird heute begangen.
Ach, da kann auch jetzt die Niederlage bei der Europameisterschaft keine Wunden heilen. Aber da kommen wir gleich zu. Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir unterstützt vom Sportinformationsdienst SID eine ganze Menge auch heute wieder für euch. Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus. Und wir beiden sind heute Morgen aufgewacht und immer noch die gleichen wie vorher. Gleiches Leben, gleiche Jobs. Wir machen immer noch was mit Medien, dürfen weiter podcasten. Ja, und haben nicht plötzlich eine ganz neue Rolle bekommen.
Du meinst so wie Nuri Sahin?
Ja, genau. Der ist beim türkischen Erstligisten Antalyaspor nämlich quasi über Nacht vom Kapitän und Spielmacher zum Trainer befördert worden.
Antalyaspor liegt nur auf Platz 14 der Super League. Deutlich hinter den Erwartungen zurück, muss man sagen. Deshalb hat der Präsident den Trainer Ersun Yanal gefeuert und brauchte jetzt einen Mann, der den Verein und die Mannschaft kennt. Hat sich kurz umgeguckt. Und zack, Nuri Sahin befördert.
Das erinnert mich so ein bisschen an den HSV vor ein paar Jahren. Die haben mal einen Sportdirektor gesucht. Der Präsident ging auf den Flur raus und da rannte plötzlich der Prakti der Presseabteilung rum. Und zack, Bastian Reinhardt wurde Sportchef. Das war ein bisschen wie in der Schule. Einmal zur falschen Seite geguckt und plötzlich hattest du ein Referat an der Backe.
Allerdings, also naja, der Vergleich hängt natürlich so ein kleines bisschen, aber das Vertrauen in Sahin ist groß, er hat bei der Beförderung gleich einen 5-Jahres-Vertrag bekommen, also es ist 5 Jahre, also soll eine Mannschaft entwickeln, möglicherweise auch um sich selbst herum, denn bis zur Beförderung war er Kapitän und eben der Spielmacher.
Und es könnte tatsächlich sein, dass Sahin jetzt sogar den Spielertrainer geben wird, also zumindest hat er vom Präsidenten dazu die Erlaubnis und freie Hand bekommen, wenn er das will, kann er das machen. Ja, und es würde auch gut zum Motto der Nuri Sahin Academy passen, die hat er ja mal gegründet und das Motto lautet, warte nicht darauf, dass dich jemand rettet, sei dein eigener Held, das kann er jetzt in dreifacher Funktion sein, wow.
Stand jetzt aktuell.
Ach, Helden, du sprichst es an, die werden natürlich auch beim Deutschen Fußballbund gesucht für die Nationalmannschaft. Klassische Torjäger, nämlich Strafraumwühler oder um es modern auszudrücken, eine Neuner. Denn dass deren Zeit wirklich vorbei sein soll, dieser Irrglaube ist mittlerweile nicht mehr haltbar.
Die einzige Zeit einer Neuner ist im Biathlon vorbei gewesen, Magdalena Neuner, aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten, mich hat das eigentlich auch nicht verwundert, dass die Neuen doch nicht ausgestorben sind. Ist erstmal, ich war früher ja auch einer, der sich vorne rund gelegen hat. Ja, ein Knipser vor dem Herrn.
Rund gelegen, aber doch im Moment, ja, aber du hast in dem Moment, wenn man dich brauchte, gerade mal austreten.
Ja, genau, oder so ähnlich. Genau, aber in der Bundesliga sind die Neuner ja auch vertreten. Bayern München oder Borussia Dortmund, die setzen ja auch auf eine, nämlich auf Robert Lewandowski und Erling Haaland und das ja auch mit Erfolg und auch die besten Nationalteams der Welt haben zumindest einen da vorne drin, einen Sturmtank, wie man so schön sagt, Ciro Immobile beim Europameister bei Italien oder Karim Benzema oder Olivier Giroud beim Weltmeister Frankreich. Ne?
Ja, oder wie Romelu Lukaku beim Weltranglisten ersten Belgien und Harry Kane beim EM-Finalisten England. Nur bei uns war ja die falsche Neun jahrelang gefragt und weil es keine richtig gute echte Neun gab, naja, mittlerweile ist das schon ein echter Wettbewerbsnachteil, wenn man keine richtige Neun aufbieten kann.
Und das hat man ja sogar beim DFB begriffen, denn Statistiken haben es ja auch nachgewiesen. 85% aller Tore werden in der sogenannten goldenen Zone zentral zwischen Torlinie und Elfmeterpunkt erzielt, also genau da, wo eine Sturmspitze eben stehen muss, wo ich früher natürlich immer stand. Mhm, klar, und in der Nachwuchsarbeit hat man jetzt schon seit einiger Zeit sich auch zum Ziel gesetzt, vielleicht mal einen deutschen Lewandowski zu formen. Und vor allem der Ansatz, mit dem man da zu Werke geht, muss ich sagen, also mehr auf individuelle Schulung und nicht so sehr auf das Gesamtsystem zu schauen, finde ich da auch ganz richtig.
Ja, das heißt, im Nachwuchsbereich des DFB wird nun zum Beispiel mehr Wert auf Abschlüsse in dieser Zone unter Zeitdruck gelegt. Mhm. Aber wie schnell hat man da Erfolg? Wie lange dauert es, bis man einen Welttorjäger dann selbst ausgebildet hat?
Das ist natürlich nicht so wirklich prognostizierbar. Ich sage immer, man hat's oder man hat's nicht. Aber gut, ich bin viel zu alt dafür, um da jetzt noch eine Hoffnung zu sein. Wenn man auf mich hofft, dann ist man verlassen. Das Bewusstsein, aber dass man das eben braucht, dass man das auch trainieren muss und diese Fähigkeiten dann auch immer wieder testen muss, muss ja auch in den Clubs jetzt irgendwann mal ja richtig dann zutage treten. Dort wird das Augenmerk ja vor allem auf kleine, flinke Spieler gelegt, also auf welche, die jetzt für Pressing oder schnelles Umschaltspiel vor allem benötigt werden. So große Spieler, große Stürmer, die kommen da oft zu kurz. Das hat auch Hansi Flick beklagt und gesagt, also von heute auf morgen wirst du da keinen Stürmerstar großziehen können. Also Hansi muss sich da entweder auf die Suche machen, jemanden einbürgern, vielleicht einen mit dem deutschen Schäferhund woanders her.
Ja, oder eben improvisieren und in der DFB-Offensive einen Stil fördern, der die Torgefahr auch ohne echten Neuner ordentlich erhöht. Also genau das schaffen, was Jürgen Löw in den letzten Jahren nicht gelungen ist. Im Prinzip seit 2014, seit Miro Klose seine Karriere beendet hat.
Ja, aber Flick, denke ich mal, ist das durchaus zuzutrauen, dass er das taktisch und vom System her auffangen kann. Die ersten Schritte, die er da in die Wege geleitet hat, sind ja schon mal vielversprechend. Also diese deutlich aktivere Philosophie, die er der Mannschaft mitgegeben hat, mit dem eben viel höheren Pressing und mehr Mut, das ist ja schon mal ein guter und richtiger Ansatz.
Ja, und das Spielermaterial, das hat er ja eigentlich auch. Da sind ja einige hochtalentierte und torgefährliche Nationalspieler in seinem Kader da. Ich denke da nur an Timo Werner oder Kai Havertz und die haben ja auch schon bewiesen, dass sie große Titel gewinnen können.
Beziehungsweise ihr Trainer Thomas Tuchel hat bewiesen, dass man mit diesen Spielern große Titel gewinnen kann. Ne? Also der Champions-League-Sieg von Chelsea, da hat er das ja schon vorgemacht. Hansi, bitte nachmachen.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Radstar Primoz Roglic. Der ist nämlich kurz vor dem Start der Lombardei-Rundfahrt, einem der 5 Monumente des Radsports, in absoluter Topform, hat er bewiesen. Gestern mit seinem Sieg bei Mailand-Turin vor Adam Yates kam er ins Ziel. Den hat er nach 190 Kilometern knapp 200 Meter vor dem Ziel einfach mal stehen lassen.
Ja, und Flop des Tages ist dagegen Andrea Petkovic, denn für die bedeutete die Reise zum WTA-Turnier in Indian Wells leider nur außer Spesen nichts gewesen, denn sie ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden, verlor in 2 Sätzen gegen Julia Putintseva.
Stand jetzt aktuell.
10-mal Gold, 11-mal Silber und 16-mal Bronze und damit Rang 9 im Medaillenspiegel. Das war die Ausbeute des deutschen Teams in Tokio und das war die schwächste Medaillenausbeute eines deutschen Olympiateams bei Sommerspielen seit der Wiedervereinigung.
Ja, direkt schon nach den Spielen in Tokio war klar, es muss sich grundlegend etwas ändern im deutschen Spitzensport und auf einer 3-tägigen Leistungssportkonferenz mit 220 Vertreterinnen und Vertretern des deutschen Leistungssportes wurde das jetzt nochmal bekräftigt.
Aber es wurde nicht nur bekräftigt, man hat auch herausarbeiten können, wo sich etwas ändern muss, um den deutschen Leistungssport dann in den nächsten Jahren wieder konkurrenzfähiger zu machen. Und ja, diesen Abwärtstrend, den in die letzten Jahre man da beobachten konnte, wie der gestoppt und vielleicht auch umgedreht werden kann, damit bei Olympia in Paris 2024, aber vor allem dann in Los Angeles 2028 und Brisbane 32, ja, dann doch wieder deutlich bessere Ergebnisse herausspringen.
Ja, es sind gleich mehrere Handlungsfelder, die jetzt beackert werden müssen. Also, und das haben sie identifiziert. Zum Beispiel muss ich was bei den Trainerinnen tun, deren vertragliche Rahmenbedingungen müssen einfach verbessert werden, um einfach zu qualitativ hochwertigen Kräften aus- und angeworben werden.
Ganz wichtig, aber ebenso wichtig ist auch, dass der Bereich Nachwuchsförderung jetzt nochmal ein bisschen intensiviert wird und da muss vor allem in den Schulen mehr passieren, haben die 220 Leute da dann herausgefunden. Der Schulsport, der soll als Grundlage für eine systematischere Talentsichtung und Förderung dann stärker als bisher im Fokus stehen, vor allen Dingen darf nicht so oft Sportunterricht in den Schulen ausfallen und dazu müsse dann auch der, Zitat, Vernachlässigung des Faktors Bewegung und Sport im deutschen Bildungssystem entgegengewirkt werden. Das ist das nochmal ausgedrückt, was ich eben etwas einfacher formuliert hatte, aber die DOSB-Pressemitteilung, die ist da dann doch von der Sprachwahl etwas blumiger. Und diese Vernachlässigung des Faktors Bewegung, die sei weder unter leistungssportlichen Gesichtspunkten im internationalen Vergleich noch gesellschaftlich und auch gesundheitspolitisch verantwortbar.
Ja, aber genau dieses Kryptische, was du jetzt ja eben gerade zitiert hast und du selbst gesagt hast, du hast das viel, viel einfacher ausgedrückt. Genau das ist auch ein Punkt, an den man ran muss. Auch im DOSB muss sich was verändern. Vor allem müssen die Strukturen dort verschlankt werden, auch eine andere Sprache gewählt werden, spürbare Bürokratieabbau. Das ist ein Thema, um insgesamt deutlich professioneller das Ganze aufstellen, damit sich der DOSB mehr als bisher dem zentralen sportfachlichen Herausforderungen auch wirklich widmen kann.
Ja, und auch gesellschaftlich muss natürlich dann ein Umdenken erfolgen, nicht nur in den Schulen. Der Stellenwert von Sport und Bewegung, der muss insgesamt wieder stärker herausgestellt werden. Und das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe aller, die im Sportsystem beteiligt sind. Wir zählen uns da mal zu.
Ja, also es klingt alles auch wunderbar gut. Aber so schrecklich neu sind die Erkenntnisse ja jetzt nur auch wieder nicht. Hoffentlich werden sie nun aber ja, angesichts dieser desolaten Ergebnisse aus Tokio dann endlich auch mal wirklich angepackt und in der Folge auch umgesetzt.
Heute in der Sportgeschichte.
Angepackt und umgesetzt. Das passt gut zum heutigen Tag in der Sportgeschichte. Am 7. Oktober 2000, da fiel im alten Wembley-Stadion der letzte Vorhang. Das altehrwürdige Stadion sollte ja abgerissen werden. Und das letzte offizielle Spiel, was dort stattfand, war ein Freundschaftsspiel zwischen England und Deutschland.
Ja, ja, Freundschaftsspiel Deutschland-England. Ja. Ach, ich finde, das war ein super Tag. Manche sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft mit dem Abriss schon im Spiel angefangen hat, denn Deutschland gewann damals mit 1:0 und das Tor, das war ein direkter Freistoß aus 32 Metern, das schoss die menschliche Abrissbirne Didi Hamann.
Das war ein Treffer, der England wirklich ins Mark traf. Ausgerechnet beim Abschied von ihrem legendären Stadion traf ein Deutscher. Und die Boulevardzeitung News of the World, die taufte diesen 7. Oktober 2000 später Didi Day in Anlehnung an die Landung der Alliierten in der Normandie, also an den D-Day.
Ja, ja, naja, mit Weltkriegsvergleichen, da haben sie ja vor allem die bunten Blätter auf der Insel haben sich da noch nie zurückgehalten. Vor allem gegen Deutschland nicht. Deutschland war eigentlich Außenseiter in diesem Spiel, hatte zu kurz davor ja die Europameisterschaft vergeigt, aber sie gewannen gegen David Beckham, Paul Scholes und Michael Owen.
Und nicht nur die letzte Vorstellung im alten Wembley gewann Deutschland, auch kurz nach der Eröffnung des Neubaus, ein paar Jahre später, ärgerten sie England. Das Eröffnungsspiel im neuen Wembley hatte England 1:1 gegen Brasilien gespielt, aber dann kamen zum zweiten Spiel die Deutschen und die gewannen da wieder mit 2:1.
Immerhin eine Schmach blieb den Engländern dann doch erspart. Didi Hamann lag bei der Online-Abstimmung über den Namen der Fußgängerbrücke, die zum Stadion führt, lange in Führung. Ich meine, das ist englischer Humor. Aber letztlich wurde die Brücke dann doch nach dem Polizeipferd Billy benannt. Das hatte 1923 beim ersten FA Cup-Finale im alten Wembley-Stadion besonders gute Arbeit geleistet. Auch das ist eigentlich ein makaber, aber so heißt die Brücke jetzt The White Horse Bridge.
The White Horse Game, The White Horse Bridge. Das hat aber wirklich herrlich. Tradition und Kult. Das sind die Engländer. Ja.
Stand jetzt aktuell.
Deutschland ist zumindest zahlenmäßig die größte Handballnation der Welt und bei den Herren ja auch durchaus erfolgreich gewesen in den letzten Jahrzehnten. Konnte sich ja sehen lassen.
Ja, aber im Frauenhandball, da hinken die deutschen Teams der Weltspitze seit Jahren hinterher. Die DHB-Frauen, bei großen Turnieren, also wird ihnen immer Riesenpotenzial bescheinigt, aber wenn es dann um die Medaillen geht, da kam irgendwie nie was dabei rum.
Naja, und Stand jetzt drohen sie sogar ja immer weiter im Mittelmaß zu versinken. Jetzt startet nach viermonatiger Sommerpause auch die Nationalmannschaft wieder durch. Heute Abend steht die EM-Quali-Partie gegen Griechenland auf dem Programm und Sonntag geht's dann ja gegen Belarus.
Ja, zwei Heimspiele in Trier, die man beim DHB als neuen Anlauf auf dem beschwerlichen Weg zurück in die Weltspitze, muss man sagen, so ansieht, für die aber auch Siegespflicht besteht, denn beide Gegner sind international, jetzt sagen wir mal, nicht auf dem obersten Board.
Nee, und deshalb hat Bundestrainer Henk Gröner auch die Vorgabe ausgegeben, das Spiel nicht nur zu gewinnen, sondern das Spiel einfach zu bestimmen, das Tempo vorzugeben, auch um Selbstvertrauen zu tanken im Kampf um den Anschluss an die Top-Teams, denen das Team dann ja bei der WM in Spanien im Dezember begegnen wird. Deshalb ist diese EM-Quali ja sowas auch wie ein Warmspielen. Sicherheit holen wollen sie sich für ihr Spiel dann auf noch höherem Level. Die wollen ja einfach mal diesen nächsten Schritt gehen.
Natürlich jetzt gerne auch schon bei der Weltmeisterschaft, aber vor allem mit dem Ziel bei Olympia 2024 in Paris oder spätestens bei der Heimweltmeisterschaft 2025. Da wollen sie wettbewerbsfähig sein, dann wirklich ein ernsthafter Medaillenkandidat darstellen zu können.
Und auf dem Bundestag vor 2 Wochen, da leitete der Verband ja auch dann schon Reformen auf Vereinsebene in die Wege, die auch dem Nationalteam letztlich zu Erfolgen verhelfen sollen. Kleinere erste Liga, eingleisige zweite Liga, das mal so als Basis. Mehr Qualität, mehr Erfolg, das ist das Motto.
Naja, und beim Thema Erfolg und Qualität stellt sich dann zwangsläufig auch die Frage nach der Zukunft von Bundestrainer Henk Gröner.
Ja, denn dessen Bilanz, so richtig gut ist die ja nicht, ne? Verpasste Quali für die Olympischen Spiele in Tokio, das war so das letzte Nicht-Highlight. Dazu kommt ja Rang 10 bei der EM 2018, Platz 8 bei der WM 2019 und Platz 7 bei der EM 2020.
Ja, wohl auch deshalb ist offen, ob der auslaufende Vertrag über das Ende dieses Jahres hinaus verlängert wird. Nach der Weltmeisterschaft will man sich also dann zusammensetzen.
Und was auch immer da entschieden wird, es dürfte auf jeden Fall eine wegweisende Entscheidung werden, denn es geht ja darum, den nächsten Schritt zu machen. Da sollten Sie schon mal ordentlich nachdenken.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Antonio Di Salvo gibt heute Abend ab 18.15 Uhr sein Debüt als Cheftrainer der deutschen U21-Nationalmannschaft als Nachfolger von Stefan Kuntz. Ausgerechnet in Paderborn, seiner Heimat, beginnt seine Mission gegen Israel in der EM-Quali.
Und auch die deutschen Handballerinnen, haben wir eben gehört, die starten ja in hoffentlich eine positive Zukunft in Trier dann gegen Griechenland. Und ja, da sind wir gespannt, wie sie sich da dann durchsetzen werden. 2015.
Und dann ermitteln Belgien und Frankreich ab 20.45 Uhr in Turin den zweiten Finalteilnehmer der Nations League nach Spanien. Die haben 2:1 gegen Italien gewonnen. Das bislang letzte Duell zwischen Frankreich und Belgien gewann übrigens die Equipe Tricolore im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018. Und dann wurde Frankreich ja auch Weltmeister. Tut's eigentlich jetzt noch weh, Malte?
Ja, wir haben ja gestern über diese Wertigkeit dieses Pokals gesprochen. Ja. Ne? Also von bist daher, es ist zwar ein Turnier quasi in Italien vor heimischem Publikum. Das Finale in Mailand wäre natürlich schön gewesen, aber ja, komm.
Ja, ja gut. Ne?
Aber die Weltrekordserie ist natürlich gestoppt, der Italiener.
Stimmt ja.
Aber
ist zum Erliegen gekommen, aber sie haben sie ja immer noch, ne? Ich meine, die Serie, das muss ihnen ja erstmal einer nachmachen.
37 Partien in Folge, das ist schon was.
Sister, kann man lassen, oder?
Ja, und jetzt im Spiel gegen Spanien dann auch mit Bonucci, der in der 42. gelb-rot sieht, also eine Halbzeit dann in Unterzahl.
Ja. Die armen Kerle.
Obwohl sie dann erst noch den Anschlusstreffer gemacht haben, kurz vor Schluss, aber ach komm, es ist die Nations League.
Komm, kommt in den besten Familien vor, ja? Also das ist, also dann ist es jetzt halt mal so. Aber gut, es gibt eine Menge zu berichten, entweder von uns oder bei den Kollegen. Was sagst du?
Ja, Sportradio Deutschland, natürlich. Die halten euch ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt's da frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Naja, und wir legen uns jetzt wieder hin und machen dann morgen früh ab 7.07 Uhr weiter. Und da sind wir selbstverständlich im Podcatcher eurer Wahl oder bei meinsportpodcast.de zu erreichen.
Genau, und ansonsten, wenn ihr euch nicht wieder hinlegt, könnt ihr ja Podcast hören. Sport für die Ohren haben wir ja auf der Webseite. Und zwar für so viel Zeit, dass es nicht nur einmal rund um die Uhr geht. Ich glaube, da könnt ihr bei fast 300 Serien, da könnt ihr, ja weiß nicht, Jahre hören wahrscheinlich. Auf Jahre hinaus wollte ich gerade sagen, unhörbar, aber das darf ich nicht sagen. Das wäre geschäftsschädigend. Aber klickt euch einfach mal durch. Richtig, ihr findet bestimmt was, wo ihr reinhören könnt.
Bis morgen.
So machen Gruß wir und das. Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.